Das Thema heute Morgen, wir feiern die Liebe Gottes. Gott ist die Liebe. Sein ganzes Wesen besteht zu 100% aus Liebe. Seine Liebe ist eine übernatürliche, vollkommene Liebe. Ihre Substanz ist rein und heilig, so wie Gott es selbst ist. Sie ist die Essenz seines gesamten Wesens. Die Motivation hinter all seinem Denken, Sprechen und Handeln ist Liebe. In der Bibel steht für die Liebe Gottes das griechische Wort Agape, was übersetzt Zuneigung, guter Wille, Wohltätigkeit und Liebesfest beziehungsweise Liebesmahl bedeutet. Gott ist uns in Liebe zugeneigt. Sein Wille für unser Leben ist gut. Er will uns immer wohltun und lädt uns ein zu seinem Liebesfest, zu seinem Liebesmahl. Ist das nicht absolut überwältigend? 1. Johannes 4, 7-16. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch ein untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland in der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gottes Liebe zeigt sich an seiner Freundlichkeit zu uns. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Gottes Liebe zeigt sich, indem er Gutes an uns tut. Gott selbst ist gut. Und er tut Gutes, Psalm 119, 68. Er ist wohlwollend uns Menschen gegenüber und immer in Bereitschaft, uns Gutes zu tun. Seine gütige Liebe ist bedingungslos. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken, Psalm 145, 9. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Psalm 136, 1. Gottes Liebe zeigt sich an seiner Barmherzigkeit zu uns. Gott hat ein Herz für Menschen, vor allem für Menschen in Not und er nimmt sich ihrer in großer Sorgfalt an. In der Bibel gibt es eine Geschichte, Lukas 10, 30 bis 37, über einen Mann, der unter Räuber fiel, die ihn halb tot schlugen und ihn einfach so liegen ließen. Danach kamen ein Priester und ein Levit vorbei, die ihn verletzt am Boden liegen sahen, aber einfach auf der anderen Straßenseite weitergingen. Dann kam ein Samariter vorbei und dieser hatte Erbarmen. Er verband die Wunden des verletzten Mannes und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Vielleicht geht es dir wie diesem Mann und du wurdest beraubt. Der Feind hat dich geschlagen mit Krankheit, mit Finanzproblemen oder mit anderen Mängeln und Defiziten. Und seitdem liegst du verletzt am Boden. Du hast das Gefühl, dass keiner dich und deine Not sieht, geschweige denn dir da heraushelfen kann. Gott sieht dich und deine Not und er kann und er will dir helfen. Komm mit in seine Herberge, in seine Gegenwart. Und dort wird er deine Wunden heilen und dich wiederherstellen. Seine barmherzige Liebe öffnet dir die Tür in die Freiheit und Glückseligkeit. Sie führt deine Seele in den Frieden hinein. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte, Psalm 145, 8. Gottes Liebe zeigt sich in seiner Sanftmütigkeit zu uns. Gott ist mild, ausgeglichen, friedfertig und nachsichtig. Seine Sanftmut trägt unsere unterschiedlichen Charakter und Temperamente und sogar unseren Unmut. Wann immer du mühselig und beladen bist, dann komm zu deinem sanftmütigen Gott und lade deine schwere Last bei ihm ab. Bei ihm allein wirst du Ruhe für deine Seele finden. Nimm seine Führung an, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Gottes sanftmütige Liebe ist reich an gutem Willen und Heilung. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, 29. Gottes Liebe zeigt sich auch an seiner Geduld mit uns. Gott ist allwissend. Er kennt alle Pläne, Wege und Ziele für uns. Es kommt jedoch vor, dass wir nicht geduldig abwarten können, bis seine vollkommenen Pläne sich für unser Leben erfüllen. Seine langmütige Liebe lernt uns Geduld auszuharren, um das Ziel zu erreichen und den Siegerpokal in Empfang nehmen zu können. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue. Psalm 86, 15. Gottes Liebe zeigt sich an seiner Treue zu uns. Gottes Wort ist wahrhaftig und zuverlässig. Wenn Gott etwas in vergangenen Zeiten gesprochen hat, dann hat es sich erfüllt. Wenn Gott dir persönlich durch sein Wort etwas zugesagt hat, dann wird es sich erfüllen. Menschen können Worte brechen, aber Gott ist seinem Wort vollkommen treu. Die Liebe von Menschen kann erkalten und vergehen, aber Gottes Liebe ist ewig und treu. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und verlässlich und all sein Tun ist Treue. Psalm 33, 4. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn wird ewig. Halleluja. Psalm 117, 2. Gott beschenkt uns permanent mit seiner wunderbaren, einmaligen und kostbaren Liebe. Wir spüren sie oftmals nicht, da die Agape-Liebe sich nicht auf Gefühle und Regungen gründet. Dennoch ist sie da und umgibt uns alle Zeit. Sie ist sogar in uns. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5,5. Wir brauchen täglich Gottes Liebe, da unser Liebestank oft leer läuft im Laufe des Tages. Gott möchte aber, dass unser Liebestank immer gefüllt ist und deshalb lädt er uns täglich ein zu seinem Liebesfest, zu seinem Liebesmahl. Er möchte, dass wir persönlich den Genuss seiner Liebe erfahren und feiern. Gott möchte aber auch, dass sich seine Liebe ausbreitet. Deshalb dürfen wir uns täglich sättigen an seiner Agape-Liebe, um dann gestärkt in die Welt hinauszugehen, um diese großartige, bedingungslose, freundliche, gütige, barmherzige, sanftmütige, geduldige und treue Liebe an andere bedürftige und suchende Menschen zu verschenken. Anhand dieser Auslegungen sehen wir, dass Gott uns unendlich liebt. Aus Liebe zu uns Menschen hat Gott Vater seinen Sohn Jesus für uns ans Kreuz schlagen lassen. Am Kreuz hat unser Vater im Himmel deine Abtreibung, deine Unzucht, deinen Ehebruch auch in Gedanken, deinen Alkoholismus, deine Drogensucht, deinen Hass, deinen Stolz und alle deine Sündenlast über seinem Sohn Jesus Christus ausgegossen. Unser Vater im Himmel sammelte seinen gesamten Zorn über die Sünde und warf ihn aus Liebe zu dir auf Jesus. Er bestrafte ihn für deine Sünden. Er wurde für dich bestraft, damit du Frieden bekommst. In Matthäus 26,42 steht: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus sehnt sich danach, dass du seine Braut bist, aber es gibt nur einen einzigen Weg dahin. Er muss stellvertretend für dich die Bestrafung für deine Sünden auf sich nehmen. Er muss den Kelch trinken, den eigentlich du und ich zu trinken verdient hätten. Hast du gewusst, dass Jesus dich so sehr liebt? Vielleicht fühlst du dich ungeliebt und abgelehnt. Lass seine Liebe in dich hineinfließen, während du in den Kelch hineinschaust, den er für dich getrunken hat. Jesus trug aber auch deine Schwachheiten, deine Krankheiten und Verletzungen am Kreuz, denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft, 1. Korinther 1,18. 1. Korinther 2,2 heißt es, denn ich nahm mir vor, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das sagte Paulus. Das sind gewaltige Worte, treffende Worte, Worte, die uns nicht kalt lassen. Das Geheimnis von Moses Brandopfer. Die Herrlichkeit Gottes schwebte über dem Lager wie eine strahlende Wolke. Kannst du dir vorstellen, wie Mose den Atem anhält und zurückweicht? Plötzlich lodert das Feuer Gottes wie ein Blitzstrahl aus der Wolke. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. 3. Mose 9,24. Männer, Frauen und Kinder atmeten auf. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. 3. Mose 9,24. Sie waren überwältigt von dem Feuer, das auf den Altar fiel. Auf den Brandopferaltar Bevor das Feuer ausgegossen wurde, redet er zu Mose. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden. Morgen für morgen und das Brandopfer auf ihm zurichten. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. 3. Mose 6, 5 bis 6. Siehst du, warum das Feuer nicht ausgehen darf? Weil Gott selbst die Kohle anzündete. Dasselbe gilt heute noch. Wenn Gott selbst das Feuer anzündet, dürfen wir es nicht ausgehen lassen. Doch wie gelingt es, das Feuer am Brennen zu halten? Lasst uns zuerst die Einzelheiten am Brandopferaltar anschauen, um dort die Wahrheit zu entdecken. Gott gebot dem Mose, den Altar 5 Ellen lang und 5 Ellen breit zu bauen. Die Zahl 5 steht für die Gnade Gottes, die durch das Kreuz Christi ausgegossen wurde. Das Blut, das vor dem Altar ausgeschüttet wurde, steht für die Kraft des Blutes, die vom Altar des Kreuzes herabfließt. Der gesamte Altar ist mit Bronze überzogen und Bronze steht in der Schrift für Gericht. Dies führt uns zu dem grundlegenden Teil dieser Geschichte. Gott sagte zu Mose, dieses, das Brandopfer, soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar die ganze Nacht bis zum Morgen. Und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. 3. Mose 6, 2. Dies ist der Punkt, an dem es interessant wird, da es so klar und deutlich auf Jesus hinweist. Jeden Tag nahm der Priester ein reines, männliches Lamm und bereitete es bis zum Sonnenaufgang zu. Dann soll der Priester sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. 3. Mose 1, 11. Danach zog er die Haut ab, zerlegte es in Stücke, legte es auf den Altar und arrangierte die Stücke so, dass sie wieder die Form eines Lammes ergaben. Er tat dies täglich zur 3. Stunde am Morgen um 9 Uhr und wieder zur 6. Stunde um 15 Uhr. Hier weist Gott sehr kraftvoll auf seinen Sohn als das Lamm hin, der vor Sonnenaufgang von den Priestern zubereitet wurde. Danach wurde er gehäutet und von den Peitschen der Römer in Stücke gerissen und zur 3. Stunde auf den Altar des Kreuzes geworfen. Es war aber die 3. Stunde und sie kreuzigten ihn. Markus 15, 25. Von Mittag an bis zur 6. Stunde würde sich der Himmel verdunkeln und etwas Erstaunliches würde geschehen. Gott, der Vater, würde den Himmel öffnen und das Feuer seines Gerichts gegen die Sünde entfachen und auf seinen unschuldigen Sohn gießen. Jesus würde das Geheimnis des Brandopfers erfüllen, indem er zum Brandopfer wurde. Da Gottes Sohn nun zum Brandopfer auf dem Altar des Kreuzes wurde, gibt es auf Golgatha eine ewige Flamme, die für immer brennt. Das ist das Geheimnis für eine andauernde Erweckung. Golgatha ist der Ort, an dem wir die kalten Kohlen unseres Herzens auf die beständige Flamme legen können. Dies ist der Ort, an dem die unauslöschliche Flamme der Erweckung bis in Ewigkeit brennt. Deshalb ist so wichtig, das Kreuz im Zentrum zu halten. Es muss die zentrale Botschaft werden, denn wie Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Ja, Jesus, danke, dass du alles am Kreuz vollbracht hast und dass wir auf das Kreuz blicken dürfen. Dort ist alles vollbracht, alles geschehen. Und danke, Herr, dass du uns das offenbarst in einer gewaltigen Art und Weise. Ich preise dich dafür, du mächtiger, wunderbarer, großer Gott. Du bist Herr, du bist König, du bist alles in allem danke. Ein ganz wichtiger Teil in diesem Zusammenhang, zum Abschluss noch dieser Lesung, 3. Mose 10,1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Das war nicht fremdes Räucherwerk. Gott nannte es fremdes Feuer. Das hebräische Wort für fremd ist zar. Es bedeutet fremd, ausländisch, unzulässig, illegal. Der Grund, warum es fremdes Feuer war, ist der, dass sie nicht die Kohlen benutzt haben, die Gott selbst auf dem Brandopferaltar angefacht hatte. Auf den ersten Blick scheint es nicht so schlimm zu sein, aber erinnere dich, der Altar spricht vom Kreuz, von Gottes einzigem Sohn. Gott war so verärgert, dass Feuer vom Herrn ausging und sie beide verzerrte, und sie starben vor dem Herrn, 3. Mose 10,2. Die Strafe für das Benutzen dieses unerlaubten Feuers war hart, weil Gott im Voraus prophetisch auf etwas hinweist. Er sagt darum: Das einzige Feuer, das ich als echt anerkenne, ist das, welches vom Kreuz meines Sohnes kommt. Für uns Prediger heute ist es äußerst wichtig, wenn wir uns in unserer Verkündigung und Lehre vom Kreuz entfernen, wie Nadab und Abihu, können wir leicht in fremdes Feuer geraten. Ja, Jesus, und ich bitte dich wirklich um Vergebung dort, wo ich nicht dein Kreuz im Mittelpunkt hatte, meiner Verkündigung, vergib mir. Wo ich bewusst oder unbewusst fremdes Feuer herbeigezogen habe, vergib du mir. Danke vielmal. Denn nur das Feuer vom Kreuz ist echt. Was könnte fremdes Feuer sein? Fremdes Feuer ist dann, wenn ich mich zum Beispiel einfach auf Prediger verlasse und Prediger aufsuche und von ihnen Heil erwarte. Oder wenn ich mich im Heilungsgottesdienst auf die Seelsorger verlasse und nicht auf das, was geschehen ist am Kreuz. Denn da sind alle meine Krankheiten, sind da besiegt worden. Am Kreuz ist das passiert. Nicht beim Seelsorger. Es ist da vollbracht worden am Kreuz. Für wahre trug meine Krankheit und lud auf sich meine Schmerzen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da ist es passiert, nicht beim Seelsorger. Fremdes Feuer ist auch, wenn ich anstatt das Kreuz zum Beispiel den Lobpreis an erster Stelle setze, des ganzen Gottesdienstes, und von dort Heil erwarte. Oder wenn ich Wunder und Zeichen an die erste Stelle setze und nicht das vollbrachte Liebeswerk am Kreuz. Oder wenn ich auf Methoden setze und nicht auf das vollbrachte am Kreuz. Und ich glaube, wir müssen auch stellvertretend Buße tun. Auch ich habe das sicher schon gemacht, dass wir auf die Sozialarbeit gesetzt haben in der Heilsarmee und nicht auf das Vollbrachte am Kreuz. Sozialarbeit ist gut, aber Heilung, Befreiung, Rettung passiert am Kreuz, ist dort passiert. Und ja, wenn die Sozialarbeit das Nummer eins ist, dann haben wir fremdes Feuer auf uns geladen. Oder wenn ich selber auf mich konzentriert bin und von mir etwas erwarte, durch meine Leistungen, dann nehme ich fremdes Feuer in Anspruch, denn es ist alles vollbracht. Und da dieses rote Tuch bedeutet ja das Blut. Und das Kreuz hat ja nur Macht nach dem Kolosserbrief, weil Blut am Kreuz ist. Darum hat das solche Kraft, weil der Jesus da gestorben ist. Ja, die Frage ist, suche ich falsches Feuer? Und habe ich vielleicht das Kreuz auf die Seite gestellt, wo Jesus alles vollbracht hat? Ist es nicht mehr das Zentrum meines Lebens? Wenn man solche Bilder sieht, kommt es einem vielleicht ein bisschen katholisch vor, aber ich denke, das ist nicht einfach nur schlecht, den Jesus am Kreuz zu sehen. Und nicht einfach nur das Kreuz leer, denn wir sind ja mitgekreuzigt. Als wiedergeborene Christen sind wir mit diesem Sühneort, das ist ja der Sühneort der Christus. Sühneort heißt Golgatha. Wir sind mit dem gesamten Erlösungswerk Jesu verwachsen, also wir sind verwachsen mit ihm, auch mit seinem Leiden, mit seinem Blut, geistlich gesehen sogar mit seinem Kreuz. Wir sind eins mit ihm. Und vom Kreuz her, da fließt diese Gotteskraft. Und wenn wir an Jesaja 6 denken, an die Berufung von Jesaja, wurde er von diesem Engelwesen, bekam er glühende Kohlen in den Mund, eine glühende Kohle. Woher kam diese Kohle? Vom Brandopferaltar kam sie. Und Brandopferaltar ist die Symbolik für das Kreuz Jesu. Sie kam von dort, darum ist es nicht falsches Feuer. Sie kam von dort und sie berührte die Lippen von Jesaja und er wurde so berührt, dass er Buße tat. Hey, ich bin ein Unreiner unter diesem unreinen Geschlecht. Und wenn wir berührt werden von diesem Brandopferaltar her, vom Kreuz, diese glühenden Kohlen uns berühren, dann geschieht Erweckliches und wir werden mit diesem echten Feuer getauft. Blut und Feuer, Blut und Feuer. Das Lamm muss im Zentrum bleiben. Offenbarung 5, 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und mitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sagt Johannes. Und das ist in der Ewigkeit. Wir sind jetzt ja schon mit ihm versetzt an die himmlischen Örter und wir dürfen jetzt schon wissen, hey, wir werden einmal in alle Ewigkeit das Lamm anbeten, dieses Lamm anbeten. Und er hat Jesus gesehen wie ein geschlachtetes Lamm im Himmel, also eigentlich gekreuzigt, Wunden, Blut und alles, wie ein geschlachtetes Lamm. Und wir dürfen dieses Lamm in Ewigkeit anbeten, von da kommt das Heil. Und wenn man die Bewegung kennt, der Herrnhuter, Brüderbewegung, diese riesige Erweckung, die sagen, das Fundament dieser Erweckung war das Lamm. Und wo ist das Lamm in meinem Leben? Wo ist dieser Jesus, der alles vollbracht hat? Und wenn wir uns so Gedanken machen über das alles, dann leuchtet da auf am Kreuz, leuchtet auf, es ist vollbracht. Und wisst ihr, alle Lehrmeinungen hören dann auf, ich sag's euch. Alle diese blödsinnigen Lehrmeinungen, wo man Bücher dafür und dagegen schreibt und viel Zeit verbraucht, hört auf. Das ist so eine einfache Botschaft. Es gibt nichts Einfacheres, denn es ist geschehen. Darum Jesaja 53, 3 bis 5 ist eigentlich Evangelium. Das ganze Evangelium fast zusammengefasst. Noch die zwei nächsten Verse. Fürwahr, er trug meine Krankheit, lud auf sich meine Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Sünde willen zerschlagen, um eine Missetat willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist Evangelium. Und da hören Lehrmeinungen auf. Weil es ist geschehen. Und das ist das Zentrale. Und Wenn wir in Ewigkeit dieses Lamm anbeten, dann sollten wir es hier auch tun. Und es führt uns zu diesem Vollbrachten. Und das ist großartig und herrlich. Wenn wir jetzt das Liebesmahl feiern, wollen wir uns bewusst werden lassen, dass er aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist. Wir erinnern uns an diese Liebestat. Deshalb dürfen wir uns täglich sättigen an seiner Agape-Liebe, um dann gestärkt in die Welt hinauszugehen, um diese großartige, bedingungslose, freundliche, gütige, barmherzige, sanftmütige, geduldige und treue Liebe an andere bedürftige und suchende Menschen zu verschenken. Und ich bin überzeugt, wie tiefer wir in diesen Becher hineinblicken, desto eigentlich in diesen Kelch, in diesen Zornbecher hineinblicken und sehen, für was Jesus alles gestorben ist. Er ist ja für die ganze Welt gestorben, für alle. Aber er ist für dich und mich gestorben. Wenn wir mal nur das von uns anschauen, was da in diesem Zornbecher alles ist, wo Gott Vater aus Liebe zu uns all diesen Dreck auf den Heiland geworfen hat, das gibt so eine Liebe. Und die dürfen wir weitergeben und die Menschen daran erinnern, es ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Agape war ein brüderliches Mahl mit liturgischem Charakter. Im Verlauf der Liebesmahlfeier wurde die Eucharistie zelebriert. Dieser Brauch soll schon im ersten Jahrhundert bestanden haben. Wir sehen das im Judasbrief. Und die Christen, sie kamen zusammen, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen bei ganzem Volk in hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Apostelgeschichte 2, 46 bis 47, nach der neuen Genfer Übersetzung. Und als Schluss dieser Predigt habe ich noch aufgeschrieben: Ihr dürft alle Lebensmittel essen auf dem Tisch. Neben dem Brot und dem Traubensaft. Es ist ein Liebesmahl. Und das Liebesmahl wurde in der Urgemeinde eine Mahlzeit und wie gesagt, und inmitten dieser Mahlzeit, einige Ausleger sagen am Anfang, einige am Schluss, einige in der Mitte, wurde dann auch Traubensaft und Brot genossen. Als Erinnerung für das, was er am Kreuz getan hat. Und das ist eine gewaltige Lehre. Wir sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Und kein Wunder, dass viele Jünger gegangen sind, weil das ist Hardcore, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Aber es ist etwas Herrliches, dass wir das tun dürfen. Herr, und so segne ich jetzt diese Speisen in deinem. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist und dass du uns berührst und dass wir dir begegnen, denn es sind schon viele geheilt und befreit worden am Tisch des Herrn. Danke, dass das auch heute Morgen passiert.